Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Zu meiner Linken sitzt heute der Politikwissenschaftler und Drieu-Kenner Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
Grüße dich und Grüße in die Runde.
Und heute erneut mir gegenüber der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Auch dir, hallo.
Hallo.
Und hier ebenfalls am Mikrofon der Verlagsleiter Philipp Stein, das bin übrigens ich. So, liebe Freunde, in diesem Sinne, wir haben vor wenigen Minuten Teil 1 unserer zweiteiligen Podcast-Reihe abgeschlossen. Es ging in der ersten Episode, im ersten Teil, um Die Unzulänglichen, den legendären Weltanschauungsroman von Pierre de La Rochelle, um sein Leben, um sein politisches, literarisches Werk. Das haben wir in dieser ersten Episode ausführlich über eine Stunde lang besprochen. Wer also nicht weiß, wer Pierre de La Rochelle ist, wer gerne sozusagen eine Art Vorab-Erklärung hätte, wer ein bisschen was zu seinem Leben, zu seiner Biografie, zu seinem politischen Wirken hören möchte, der mag auf die erste Episode dieser zweiteiligen Podcast-Serie zurückgreifen. Wir steigen nämlich hier jetzt mehr oder minder direkt ein in unsere aktuelle Jung-Europa-Publikation, den, darf man sagen, Weihnachtsroman, Die Strohhunde von Pierre de La Rochelle. Erscheint in wenigen Tagen, am 6. Dezember, passend zu Nikolaus, und wird in dieser Woche, wo ihr diese Podcast-Episode hören dürft, an euch, an die lieben Kunden verschickt. Tja, und wir steigen mal direkt, heute mal direkt ein, in diesen Roman, Die Strohhunde. Wer mag zuerst von euch beiden Spezialisten, wann habt ihr das Buch? Benedikt, du hast das Buch schon mal im französischen Original vor Jahren vermutlich gelesen, ne? Chien de paille.
Ja.
Le Chien de paille ist der Originaltitel.
Ich gebe aber gerne zu, unumwunden, frank und frei, direkt aus dem Herzen. Ich habe mich damals sehr schwer getan mit dem Buch.
Auf Französisch?
Auf Französisch.
Ja,
was natürlich an meinen Sprachfähigkeiten zum einen liegt und zum anderen daran, dass ich damals etwas anderes in Anführungszeichen erwartet hatte. Es hieß ja immer, die Strohhunde, das ist so wie so eine Art Appendix zu den Unzulänglichen, nochmal so ein Nachtrag, er fasst nochmal philosophischer nach, also er ergänzt noch. Und wenn man da noch so frisch die Lektüre im Kopf hatte von den Unzulänglichen mit dem falschen Belgier als Epilog, dann ist Strohhunde schon irgendwie ein Stilbruch.
Ja.
Nicht am Anfang. Da kommen wir gleich zur Handlung. Ich glaube, Volker, das machst du
am besten.
Aber also ich fand damals, und ich weiß, dass ich irritiert war. Und ich will aber trotzdem nur ein was zu sagen zu dem Vorwort von Drieu, das ja ganz kurz ist, von 44, wo Drieu sagt, weil das passt zu unserer Vorgängerfolge, da sagt, schreibt Drieu, also er hat das ja 42 geschrieben, aber 44 kommentiert das nochmal kurz vor der geplanten Herausgabe. Als ich diese Fabel erneut las, stellte ich fest, wie sehr ich, der in den letzten 10 Jahren zu einem Mann mit einer klaren Meinung geworden war, doch für die Existenz anderer Menschen empfänglich blieb. Und da steckt hier der Schlüssel in diesem Pardon. Gesundheit musst du sagen, danke. Da schreibt er ja, in den letzten 10 Jahren bin ich der Mann mit der klaren Meinung geworden. Und wenn man jetzt zurückrechnet, Anfang 44 minus 10 Jahre ist man Anfang 34. Und das war ja sein faschistisches Coming Out. Das Jahr, in dem im Endeffekt die Unruhen auf der Place de la Concorde waren, etc.
Les Émeutes,
genau. Das heißt also, Drieu ordnet das schon noch als Schlussakt, als These jetzt mal, als Schlussakt dieser 10-Jahres-Phase ein. Also seine weltanschauliche politische Hochphase. Und ich würde die These aufstellen, aber jetzt kommt Volker erstmal mit der Handlung. Ich würde die These aufstellen, wenn Die Unzulänglichen der Weltanschauungsroman ist, also der Roman, bei dem Drieu auf der Höhe seiner politischen Existenz war, dann ist Die Strohhunde eigentlich eher so der Abgesang.
Ja.
Aber Volker, bitte du erstmal die Handlung vielleicht für die Zuhörer, die ja das Buch natürlich alle kaufen und lesen sollen, aber dennoch vielleicht schon mal, dass du ein bisschen so anfütterst, Volker, ne?
Das hängt natürlich, was du sagst, auch sehr stark mit der Zeit zusammen, in der dieser Roman spielt und auch geschrieben worden ist. Wir hatten das in der ersten Episode schon ausgeführt, dass die Romane von Pierre de La Rochelle im weitesten Sinne immer autobiografisch sind. So ist es auch in diesem Fall, können wir zumindest von ausgehen. Er spielt 1943 im deutsch besetzten Frankreich. Der Protagonist Constant, was aber nur ein Deckname ist, ich glaube für Troubert, wird er auch genannt, Der ist wieder mal deckungsgleich zu Dreux La Rochelle im weitesten Sinne. Also es gibt biografische Daten, die sich eben übereinbringen lassen mit Dreux La Rochelle. Also dass er zum Beispiel in beiden Kriegen gekämpft hat, dass er lange Zeit im Ausland war und jetzt dann wieder nach, ich glaube, 39 oder 38 zurück nach Frankreich gekommen ist. Dort gab es dann den Krieg, von dem Frankreich überrumpelt worden ist, von Deutschland besiegt worden ist und besetzt worden ist. Und jetzt, wenige Jahre später, beginnt er zu erkennen oder glaubt zu erkennen, dass die Deutschen diesen Krieg auch verlieren werden. Es ist aber eben noch nicht so klar, wie es später dann auch klar war, 44, 45, als dann die Engländer und Amerikaner gelandet sind. Es spielt aber in dieser Besatzungszeit, wo Constant aufs Land kommt, an die Küste. Es wird immer nicht genau benannt, wohin. Ich habe das mal versucht, auf diesen Karten nachzumachen, nachzuvollziehen. Es ist aber nicht wirklich nachvollziehbar. Und trifft dort auf, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Untergrundgesellschaftsleben in der französischen Gesellschaft, die alle so ein bisschen skizzenhaft sind. Das heißt, die Personen, die er dort eben trifft, die repräsentieren eine bestimmte Haltung der Franzosen zu diesem neuen Modus. Er trifft eben auf einen Kollaborateur, den Bardi, der eben dementsprechend pro Deutschland eingestellt ist und sich mehrfach auch als Nationalsozialist bezeichnet. Constant arbeitet aber hauptsächlich für einen Mann namens Susini, der Corse ist, über den eigentlich fast gar nichts gesagt wird am Anfang vom Buch. Es kommt aber raus, dass er eine Art Schwarzmarkthändler ist, der verschiedene Waren unter der Nase der Deutschen, aber auch sozusagen mit deren Mitwissen über diesen Bardi zum Beispiel, Waren verschiebt. Und das ist eben wichtig für die Handlung, auch ein großes Waffenlager besitzt in seinem Haus in den Sümpfen. Mhm. Und nicht nur dieser Bardi sind daran interessiert, an diesem Waffenlager, sondern auch ein Mann namens Salis. Salis ist Kommunist, ein Arbeiter und dementsprechend auch pro-russisch eingestellt. Dann gibt es noch einen Mann, einen Fabrikbesitzer, der heißt Priolt. Oder Priolt. Der ein klassischer Demokrat, ein Liberaler ist und in seinen Einstellungen eben deswegen eher auf De Gaulle, kann man sagen, setzt, aber natürlich auch hauptsächlich auf die Engländer und Amerikaner.
Und zumal er ist Fabrikbesitzer, das ist vielleicht ganz interessant, ja.
Also zum Beispiel Priolt und Salis, die befinden sich im krassen Widerspruch zu Bardi, weil der eben mit den Besatzern zusammenarbeitet, mit den Deutschen, und Salis und Priolt, die hoffen eben darauf, dass die UdSSR bzw. die USA die Deutschen besiegen werden. Und zuletzt, und der wird relativ spät in der Handlung erst eingeführt, ein Mann namens Cormeau, der eigentlich, wie viele von diesen Charakteren, auch ein Stück von dieser gespaltenen Persönlichkeit von seinem Autor Dreux La Rochelle beinhaltet. Er ist nämlich so ein alter Nationalist, ein Maurras-Anhänger im weitesten Sinne, pro Frankreich. Er kann sich nicht damit abfinden, dass die anderen, Bardi, Salis und Breaux, dass die alle für fremde Nationalitäten ins Feld ziehen würden. Er selber ist ein klassischer alter Nationalist, aber steht damit natürlich auch auf verlorenem Posten, weil oder zumindest der Erzähler Constant, der reflektiert es so, dass diese französische Sache in Zukunft nicht mehr sein wird. Ja, es gibt noch, das vielleicht als Randbemerkung, eben dann noch dieses russische Pärchen, Künstlerpärchen, Lasso heißen die, die auch in diese Handlung mit eingewoben sind. Und vor diesem Hintergrund spielt sich eben diese Handlung ab, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass dieses Waffenlager von dem Susini, dass jede dieser Gruppen das versucht, in die Hand zu bekommen und diese Waffen in Besitz zu bringen und dafür dann für ihre Sache einzusetzen. Also wenn die Engländer, die Amerikaner theoretisch morgen in Frankreich landen würden, dann hätte gern zum Beispiel der Breaux oder der Cormeau, hätten die Waffen eben gerne, um dann sozusagen gegen die Deutschen kämpfen zu können. Und verschiedene andere Fraktionen, wie eben dieser Bardi, versuchen das zu verhindern, weil sie natürlich auch gern die Waffen hätten, um dann die Kommunisten zum Beispiel zu bekämpfen. Und so entsteht dann um dieses Haus, wo die Waffen gelagert sind, so ein Hin und Her.
Ja, das ist reichlich verwirrend, glaube ja, ich.
Man muss, glaube ich, noch mal nur als Ergänzung, nicht als Korrektur, sondern als Ergänzung noch betonen, dass damals Frankreich natürlich den Krieg erstmal verloren hatte. Deutschland hat 1940 dann nach 5 Wochen Kampf Paris eingenommen. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 1942. Wir befinden uns also in einem Jahr, in dem Frankreich geteilt ist. Hm. In die Südzone, also Vichy-Frankreich.
43, glaube ich, aber.
Der Roman spielt 42, liebe Freunde.
Aha, okay.
Auf jeden Fall, bevor Deutschland dann auch noch die Südzone eingenommen hat.
Genau.
Und was in den Personen steckt, was Philipp zu Recht verwirrend genannt hat, jede dieser Personen steht pars pro toto für einen Bevölkerungsteil. Es gab eben verschiedenste Fronten innerhalb des französischen Volkes, weil noch nicht klar war, wer gewinnt den Krieg, auf welche Seite schlägt man sich und bei welcher Seite holt man vielleicht auch das Beste raus für die Seinen, also sprich für die Franzosen. Also es gab eben die Pro-Deutschen, es gab die Pro-Kommunisten, Pro-UdSSR, die Pro-Engländer/USA und eben dann gab es eben die Typen wie Cormon in diesem Fall, der eben pro-Frankreich ist, der eben sagt, la France seule, also das alleine, nur Frankreich zählt. Und in einer Stelle kann man das ganz gut sehen, am Anfang des Buches, als Drieus alter Ego hier berichtet. Und dann heißt es, er sah all diese armen, verwirrten, verblendeten Franzosen, die dem Schicksal verfallen waren, dem einen Fremden nur dadurch zu entkommen, dass sie sich eben einem anderen Fremden unterwerfen. Diejenigen, die gegen die Knechtschaft der Deutschen wetterten, konnten sich selbst nur in die Knechtschaft der Engländer oder der Russen flüchten. Ich möchte auch unter Protest anmerken, dass ich das Buch leider zu Hause vergessen habe mit 2 Seiten Bemerkungen. Deswegen muss ich ein bisschen freestylen. Aber das ist, glaube ich, so der Kontext, der ganz wichtig ist für das Verständnis dieses Buches. Frankreich ist zu dem Zeitpunkt geschlagen. Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt hin und her gerissen zwischen die Bürgerkriegsparteien auch, die noch keine Bürgerkriegsparteien sind. Noch ist der Bürgerkrieg nicht ausgebrochen, wie dann Ende 43 bis Anfang 45. Noch töten sich die Franzosen nicht untereinander für ihre Meinung, zumindest nicht im Regelfall. Ich glaube, im Roman heißt es mal, noch gehen die Toten in ein Dutzend. Und eben nicht in die Tausende. Noch können also Pro-Deutsche, Pro-Sowjets, Pro-Engländer, Pro-Franzosen können noch miteinander sozusagen diskutieren und sich solche Slapstick-Situationen in den Sümpfen leisten, solche symbolischen Aktionen. Noch geht es sich nicht an die Kehle. Später wird es sich an die Kehle gegangen, aber da ist die Romanhandlung tatsächlich schon abgerundet. Wobei ich jetzt hier wirklich nicht spoilern möchte, wie der Roman endet, weil das ist natürlich auch nochmal also ich habe das nicht so erwartet.
Ja, das ist das Entscheidende. Also wir haben es noch nicht mit einer Situation zu tun, in der Frankreich sozusagen komplett besetzt ist, also praktisch komplett besiegt, komplett entmachtet, sondern für alle Protagonisten in diesem, ja, ich möchte fast sagen Theaterstück, bieten sich noch verschiedene Handlungsmöglichkeiten oder die, sie glauben zumindest, dass es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt. Diese Sümpfe, diese Gegend ist im Grunde genommen ein Landstrich. Drue La Rochelle beziehungsweise sein alter Ego beschreiben das ja auch als so eine komplett ausgestorbene Gegend, mit der er sich landschaftlich überhaupt erstmal anfreunden muss. Und das ist im Grunde genommen für mich, also wenn man jetzt sagt, wie Volker sozusagen die Handlung eingeführt hat. Wir haben jetzt hier innerhalb von wenigen Minuten, lass mich mal zählen, 6, 7, 8, im Grunde genommen 8 Figuren kurz beschrieben, kurz eingeführt. Ist natürlich reichlich verwirrend. Das liegt daran, dass wir es hier tatsächlich mit einem Roman zu tun haben, der nicht hauptsächlich nur einem Protagonisten folgt, beispielsweise über 500 Seiten durch irgendeine Heldenreise, eine Geschichte, sondern das ist wirklich so ein bisschen konzipiert wie so ein Theaterstück. Die Hauptfigur befindet sich beispielsweise im Haus in den Sümpfen und dann heißt es sozusagen in irgendeiner Szene zum Beispiel, es klingelte oder es klopfte und Salis stand vor der Tür. So, und dann ist da plötzlich so eine Szene, als wäre das ein Theaterstück. Jetzt taucht dieser Salis auf und spricht mit ihm über irgendwas. Dann klopft es nochmal und dann taucht meinetwegen Bali plötzlich auf. Und dann entspinnt sich sozusagen so ein Dreiergespräch.
Und du musst aber die Figuren drauf haben.
Du musst die Figuren drauf haben und das ist so ein bisschen wie so komponiert. Also die Leute treffen irgendwie in dem Haus aufeinander, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, und besprechen sich einfach. Also im großen Teil des Buches bekämpfen sie sich nicht, sie erschießen sich nicht. Das ist sowieso eine ganz interessante Sache. Sie wenden gegeneinander nicht wirklich Gewalt an. Es ist mehr wie so eine Art höfliche Gewalt. Könnten Sie bitte, während ich meine Pistole halte, das Haus verlassen? Weil wenn ich schieße, werden die Deutschen aufmerksam. Wir haben's
die in der also, Nähe eine Kaserne haben.
Genau, wir haben es also mit einer im Grunde genommen mit einer aberwitzigen Situation zu tun, dass wir hier mehrere Personen auf einem Fleck haben, die alle keine Macht haben. die im Prinzip nicht viel machen können, die aber alle, und darum geht es ja Trö La Rochelle, gleichzeitig Getriebene als auch Profiteure sind, dieses ganzen Systems. Jeder von denen profitiert ja in irgendeiner Weise. Er wird bezahlt, er wird bestochen, ihm werden Aussichten gemacht und gleichzeitig sind sie ja ganz jämmerliche Figuren, die das Schicksal des eigenen Landes nicht selbst in der Hand haben, sondern darauf warten müssen, dass ein fremder Besatzer oder Befreier oder Gehilfe ihnen zu Hilfe kommt. Und dann, und das ist vielleicht die Person, die eben heraussticht, das ist der Protagonist, der, du hast es so notiert, Volker Zyniker trifft es ja schon fast nicht mehr, er ist eigentlich losgelöst von der Welt. Er hat alles gesehen, hat aus seiner Sicht alles gesehen, alles erlebt. Er beschreibt mehrfach, dass er so viele Frauen beschlafen hat, dass er daran kein Interesse mehr hat. Er hat so viele Kriege geführt, so viele Menschen getötet, dass das für ihn nicht mehr relevant ist. Er hat Politik gemacht, er hat Abenteuer erlebt. Er war Seemann, glaube ich, beschreibt er. Das heißt, Trö La Rochelle beschreibt hier einen Mann, der im Grunde genommen mit seinem Leben abgeschlossen hat. Der hat alles gesehen, alles gemacht, alles erlebt.
Der wie Trö zu dem Zeitpunkt der Handlung 50 Jahre alt wird.
Ja, richtig. Und der im Grunde genommen nur noch so eine Art zynischer Beobachter des Ganzen ist. So wie so eine Art, ja, weiß ich nicht, Insolvenzverwalter. Der schaut sich das an und grinst in sich hinein und denkt, ach, du junger Bursche, du hast dein Leben noch vor dir und willst es an den Kampf für die Nation verschwenden. Du alter Fabrikant, du denkst, die Welt würde besser, wenn die Demokraten uns befreien. Du UdSSR-Anhänger, also du Kommunist, du denkst, Stalin bringt die Wende. So eine Art, also er ist wie so eine Art Geist, der über der Handlung schwebt, der manchmal eingreift, manchmal nicht. Und der, und das ist erstmal ganz interessant, ja trotzdem in einem Dienstverhältnis zu diesem Susini steht, der als so eine Art fetter, schmieriger Mafia-Händler eigentlich beschrieben wird. Der, du hast es notiert, Volker, im Grunde genommen unideologisch ist, der macht, der ist weder pro-deutsch, pro-russisch, pro irgendwas, er will einfach nur Kohle machen. Und im Bestfall wird er sich demjenigen andienen, der den Krieg gewinnt.
Genau, und der eben, das habe ich ja auch geschrieben, per se ohne Hausmacht ist und deswegen den anderen auch immer ausgeliefert ist. In dem Moment nämlich, als die beschließen, dieses Waffenlager in seinem Haus zu übernehmen. Und das finde ich auch zumindest interessant, sagen wir es mal so, vor diesem Hintergrund, dass ja alle diese Typen Archetypen sind, die einen Teil der Gesellschaft repräsentieren. Aber, und ich glaube, deswegen kann auch dieser Constant so zynisch über dem allen schweben, die auch immer einen Splitter von Trö La Rochelle in sich tragen, weil alle diese Phasen, die pro-deutsche Phase, die pro-kommunistische Phase, die liberale Phase und die hardcore-nationalistische Phase, all diese Facetten hast du ja bei Trö La Rochelle auch im weitesten Sinne.
Ja, und interessant ist ja, dass die Handlung per se eine sehr kurze ist. Es passiert nicht so sonderlich viel. Es ist kein Roman, in dem, weiß ich nicht, irgendwelche riesigen Reisen unternimmt oder ähnliches. Es spielt sich zum Großteil eben in diesen Sümpfen ab, was eine ganz nette Idee ist, fand ich. Also es hat mir ganz gut gefallen von der Atmosphäre, vom Setting, wie man sagen würde, dieses Haus in den Sümpfen, was er auch relativ eindrücklich beschreibt, relativ klar ausführt, wie das dort aussieht. Dann gibt es noch die ein oder andere Rückblende und es gibt sozusagen die Wälder um dieses Haus, aber das ist im weitesten Sinne die ganze Handlung. Also Constant schließt sich Susini an, arbeitet für ihn, ist praktisch sein Handlanger, seine rechte Hand dieses Schwarzmarkthändlers und hört sich ja im Grunde genommen die verschiedenen Positionen der Protagonisten an. Und dann, und das kann man glaube ich schon spoilern, das ist keine Überraschung, soll dieses Waffenlager erobert werden, um es einzusetzen. So, und dann kommt es zu einer Schießerei nicht, aber es kommt zu so einer Art Krimiszene, Belagerung. Und dann gibt es eben ein vergleichsweise überraschendes Ende. So, und das ist es eigentlich. Das klingt jetzt erstmal relativ banal, aber das ist es in der Hinsicht. Und das Buch ist sehr stark geprägt von so inneren Monologen. Von Gedankengängen. Wir haben auch in dem Buch, das haben wir zum ersten Mal gemacht bei Jung Europa, die wörtliche Rede ist mit einfachen Anführungszeichen, also versehen, und diese inneren Monologe sozusagen, dieses innere Gespräch ist mit einfachen Anführungszeichen ausgezeichnet, weil das so häufig vorkommt, dass das so gemacht werden musste. Also gefühlt die Hälfte des Buches spielt sich im Kopf ab. Also, wo er nachdenkt, wo er sozusagen mit sich selber spricht, ja. Und das ist im Grunde genommen die recht einfache Rahmenhandlung dieses Werkes, die sich eben doch sehr stark unterscheidet von dem, was Trö La Rochelle zuvor geschrieben hat.
Ja, Und ja, was natürlich auch in dieser zeitlichen Phase dann auch an den Entwicklungen liegt.
Ja, vielleicht kannst du ja den konkreten Hintergrund nochmal erklären, in den Tröler Rochelle steckt.
Genau, und vorweg würde ich noch schieben, was ich gerade mit Volker kurz besprochen hatte am Anfang des Podcasts, nämlich die Zeitebene. Mhm. Und Markus Sanke, an dieser Stelle beste Grüße nach Bamberg, also wirklich fantastisch übersetzt, diesen durchaus schwer zu übersetzenden Roman. Und auch vielen Dank für das Nachwort. Und dort schreibt Dr. Sanke nochmal die Zeitebenen auf, nämlich die Handlung des Romans spielt im Sommer bis Ende Oktober 42.
Ah, okay.
Die Zeit der Abfassung, also wann hat Dreux das Buch geschrieben, war April bis September 43. Mhm. Und das Vorwort für die Druckausgabe hat er dann erst im April 44 geschrieben. Mhm. Und das natürlich 3 Jahre, in denen, wie wir alle wissen, im Zweiten Weltkrieg unfassbar viel passiert ist. Mhm. Also sagen wir mal, September 42 war sogar noch vor Stalingrad. Aber April 44 Vorwort, da war im Grunde kurz vor D-Day, also kurz vor der Landung der Alliierten in Nordfrankreich. Also das ist so die zeitlichen Ebenen, die wir berücksichtigen müssen. Mhm. Und Dreux war natürlich im April 44 dann, als er das Vorwort verfasst hat, als er dachte, das Buch kommt jetzt raus, das ist ja dann doch nicht erschienen, sondern erst in den 60ern. Und da dachte Dreux natürlich, okay, jetzt ist es auch mal Zeit, Bilanz zu ziehen, persönliche Bilanz zu ziehen. Wie es eigentlich ausschaut. Also habe ich auf die falsche Karte gesetzt? Welche Möglichkeit hat eine Einzelnation überhaupt noch? Deswegen ja auch diese langen nachdenklichen Phasen in diesem Buch oder fast schon Monologe, wo es dann eben drum geht, um diese Großraumfrage. Also Karl Schmidt würde das die Großraumfrage nennen, wo es dann drum geht, wer interveniert hier eigentlich? Wer ist hier eigentlich noch ein Spieler und wer ist nur eine Spielfigur? Das ist ja auch drin. Also gerade auch diese Frage, was bleibt noch als wirkliche Macht übrig, als Machtstruktur, als Hegemon. Und das Fazit ist natürlich schon damals, also in der Handlung 42, für ihn schon klar, eigentlich nicht Frankreich, eigentlich nicht Deutschland, eigentlich nicht England, eigentlich nur die Amis und die Russen. Die Sowjetrussen und die Amis. Also das ist schon...
Großreiche.
Die Großräume, die Großreiche, genau. Also ich würde es jetzt nicht defätistisch nennen, aber es ist schon wie der Art Endpunkt einer Entwicklung. Und was ich ganz interessant fand, bei diesem Roman, Dreux schreibt das Vorwort im April 44. Und in sein Tagebuch schreibt er ebenfalls im April 44: Ich betrachte den Faschismus nur noch als eine Etappe auf dem Weg zum Kommunismus. Aber unmöglich für mich, in der Praxis eben Kommunist zu werden. Mein bourgeoiser Kern lehnt sich dagegen auf. Und das ist, glaube ich, auch interessant für den Hintergrund dieses Romans, dass er innerlich eigentlich dann, als er das Vorwort zumindest geschrieben hat, also als das Buch veröffentlicht worden werden sollte, da hat er ja eigentlich schon abgeschlossen mit dem, für was er sich unweigerlich verbrannt hat. Also sein Name war unaufhebbar verbunden mit der Kollaboration, also mit der Zusammenarbeit mit der deutschen Besatzungsmacht. Es war unaufhebbar verbunden mit PPF, also mit der Kollaborationspartei der Linksfaschisten von Doriot. Und es war eben als dritter Punkt unaufhebbar verbunden mit seinem Bekenntnis, dass er im Weltbürgerkrieg, im ideologischen Ringen zwischen den Großideologien Liberalismus, rechter Autoritarismus, / Faschismus und dritte Fraktion, Kommunismus, Bolschewismus, dass er sich auf eine Seite geschlagen hat, die erkennbar für ihn verlieren wird. Und in diesem Zustand der kommenden Niederlage, sie ist noch nicht da, aber sie ist sozusagen am Horizont schon sichtbar. Also Dreux war klug genug, die Lage zu antizipieren. Und Dreux hat eben dann auch mit sich selbst gehadert und hat auch verschiedene Standpunkte eingewoben in diesen Plot der Handlung. Und ich habe gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich ja zu Philipp und Volker gesagt, dieses eine vorangestellte Zitat von Anne Simonin, dass dieser Roman ein Matrix-Roman ist über die Identität der Gegensätze und die Austauschbarkeit von politischen Positionen. Das ist halt schon extrem gut, da steckt sehr viel drin. Und wir könnten jetzt sogar noch den nächsten Schritt machen, ob sie vielleicht nicht untertreibt, die gute Frau, die ich nicht kenne. Also ob das nicht nur ein politischer Matrix-Roman ist, sondern ob es dann nicht sogar übergeht in so eine Art Endstadium der Philosophie. Also Existenzialismus pur. Oder vielleicht eben, das wäre jetzt die Frage, oder dann schon letztendlich am Ende schon die Kapitulation des Geistes. Also so nach dem Motto, ich flüchte mich jetzt in die indische Philosophie, ich flüchte mich jetzt in existenzielle Seinsfragen,
ja, das weil müssten diese wir vielleicht Fragen noch mal ausführen. Ich nicht
mehr beantworten kann.
Das müssten wir vielleicht nochmal ausführen. Wir haben die Rahmenhandlung jetzt für diejenigen beschrieben, die wie wir hauptsächlich politisch interessiert sind. Einen ganz großen Teil des Buches haben wir ja ausgespart, der sich hauptsächlich zu 90%, würde ich mal sagen, in dieser inneren Sphäre abspielt. Nämlich die Frage nach dem Übernatürlichen, nach dem Tod, nach dem Sein und hier die Beschäftigung A mit dem Christentum, aber auch mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus, also mit den östlichen Religionen.
Mit der Kabbala,
ja. Mit der Kabbala, mit dem Judentum.
Mit der jüdischen Esoterik sozusagen.
Genau, aber eben auch mit der Frage nach dem Tod, dem selbstbestimmten Tod, manche würden Selbstmord sagen, mit der Frage, im Grunde genommen berührt sich hier die Frage des Jenseits und des Diesseits und so weiter und so fort. Also wir haben es hier, und das ist ja das Entscheidende, das Wort haben wir noch gar nicht genannt, die Judas-Thematik, die werden wir auch drüber sprechen müssen noch. Wir haben es hier, das war ja, glaube ich, auch eine der Kritiken, die du an dem Buch durchaus angebracht hast, Volker. Wir haben es hier mit so einer ganz, ganz skurrilen Vermischung zu tun von zwei Themen. Nämlich einmal dem Thema Nationalismus, Ersatznationalismus, also einer politischen Frage. Diese ganzen Figuren stehen ja, wie wir ausgeführt haben, für verschiedene Fraktionen innerhalb der französischen Gesellschaft, aber auch innerhalb des Weltbürgerkrieges gewissermaßen. Und auf der anderen Seite haben wir es hier mit Gedankengängen, zutiefst philosophischen, religiösen Gedankengängen und dem Nachdenken über religiöse Fragen zu tun. Und Drüller-Rochelle versucht diese beiden Fragen, nämlich die Frage nach dem Verrat des Judas hauptsächlich, das kommt so ungefähr ab der Hälfte des Buches, würde ich sagen, versucht er irgendwie auf eine skurrile Art zu vermengen mit dem Politischen. Also er versucht es zusammenzubringen.
Ja. Ist ja auch ein Phänomen, dass man auch in Aktivistenkreisen der sogenannten neuen Rechten findet, dass ab dem Punkt, wo der politische Aktivismus sinnlos aus verschiedenen Gründen geworden ist, man sich in so esoterische Ideen flüchtet, also sich
ganz richtig,
Thema ja. Katholizismus dann lieber mit sowas beschäftigt oder auch diese ganze Wikinger-Lab-Geschichte, da haben wir, glaube ich, schon einige Male was auch hier im Podcast so gesagt. Das ist dann, glaube ich, ein ganz typisches Phänomen, dass die Leute, die dann sozusagen von der Realpolitik enttäuscht sind und wie Constant hier eben auch, dann sich lieber mit, ja, er nennt es hier immer die Hinterwelt im Bezug, glaube ich, auf Nietzsche beschäftigt. Also, wie gesagt, hauptsächlich auch asiatischen philosophischen Werken.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja, wir müssen ja im Grunde genommen hier die große Frage stellen, ob es sich bei diesem Roman, den wir ja hier ganz, ganz ehrlich und offen besprechen wollen und nicht als reine Verkaufsförderung ausnahmsweise, ob sich da nicht um so ein ganz lamoyantes Stück halt handelt.
Nein.
Das ist eben die Frage. Also ist das das Werk eines enttäuschten, gedemütigten, geschlagenen Hundes, der von der Bühne tritt und der der Welt so eine Art zynisches Manifest hinterlässt? Das ist eben
also
die Frage.
Also ich finde es nicht zynisch, auch wenn Constant zynische Züge hat als Charakter und Dreux hatte die vermutlich auch. Aber ich glaube, dass diese philosophische Frage nach Verrat, nach Judas, ne, auch nach diesen, nach biblischen Fragen auch, also sprich, ist Judas nötig, um Jesus überhaupt zu seiner Wirkung zu kommen zu lassen? Also brauchen wir den Verrat, um dann Erlösung zu erhalten? Mhm. Das ist die philosophische Ebene, die ist aber nach meinem Dafürhalten durchaus mit der politischen Ebene des Romans verknüpft. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass bereits ab 1940 die Kollaborateure, also die verständigungsorientierten Kräfte wie Drieu, der ja direkt nach der Besatzung durch die Deutschen Kontakt mit den Deutschen hatte und gesagt hat, wenn wir jetzt ein neues, starkes Frankreich in einem neuen, starken Europa brauchen, dann müssen wir mit den Deutschen kooperieren. Das sagt Drieu. Und direkt bekommt nicht nur Drieu, sondern auch all seine Kumpanen, bekommen von Charles Maurras, von ihrem eigenen ehemaligen Maître, also von ihrem Lehrmeister, bekommen sie zu hören, sie sind Verräter an der französischen Sache. Und das bekommen sie aber nicht zu hören von Royalisten nur, sondern eigentlich von weiten Teilen der französischen intellektuellen Gesellschaft. Das heißt, sie, die eigentlich französische revolutionäre Nationalisten sind oder aber waren, sind plötzlich die Verräter an Frankreich, weil sie glauben, sie müssen in so einer Art dialektischen Vorgehensweise das geschlagene Frankreich mit Deutschland zusammenführen, um damit am Ende eine neue europäische Synthese entsteht. Das heißt, der eigentlich die Verräter bekämpfen wollte, sprich die linke Volksfront, wird plötzlich, indem er sich zu Frankreich und zu Europa bekennt, der eigentliche Verräter. Das heißt, dieser Verratstopos ist für Drieu ja nicht nur ein politischer und philosophischer Fragestellung, sondern auch eine persönliche biografische Verarbeitung seines eigenen Schicksals, seiner eigenen Entscheidung und letztendlich auch, mit Verlaub, seines eigenen Scheiterns. Und all dies steckt da ja drin. Also Drieu war ja nicht nur Zyniker, sondern er war ja auch ein ganz emotionaler Mensch. Also er war vermutlich schon hypersentimental insofern, als dass der ja, das haben wir im ersten Teil, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, dass er ja sehr vieles auch zerdacht hat. Also er konnte ja niemals nur leben und nur denken und nur handeln, sondern er musste immer das Leben, Denken und Handeln auch dann nochmal durchdenken und nochmal durchleben und nochmal durchhandeln. Also was ich damit sagen will ist, er war ja nie wie zum Beispiel irgendwie ein kommunistischer Schriftsteller der Stalin-Zeit, Willy Bredl in Deutschland oder so, oder Johannes Becher, einfach nur in Anführungszeichen jemand mit einem festen Standpunkt, mit klarem Visier, so geht es und nicht anders. Sondern Drieu war selbst nach seinem faschistischen Bekenntnis zu diesem sozialistischen Faschismus, den er sich da ersonnen hat, diese Links-Rechts-Synthese, selbst danach, nach diesem Bekenntnis, war er ja immer noch zweifelnd und suchend. Das ist ja das Bizarre an ihm. Selbst da, wo er schreibt, jetzt habe ich Klarheit gefunden, ist mein Gefühl als Drieu-Leser, die Klarheit wirkt aber nicht in ihm, sondern er hat immer noch Zweifel an sich selbst und an den Seinen und hadert immer noch. Und über dieses permanente Hadern in Kombination mit den Kriegsereignissen, also sprich mit dem absehbaren Ende seiner Front, mit dem absehbaren Ende derer, auf deren Seite er sich geschlagen hat, rückt einfach dann nicht der Zynismus nach vorne, sondern letztendlich das Scheitern und die Verarbeitung dieses Scheiterns auf einer intellektuellen Ebene.
Ich habe hier ein kurzes Zitat rausgesucht, das ist von Hermann Hofer, ist aus einem Sammelband Schwerpunkte Romanistik, ist eigentlich ganz interessant. Da heißt es, er ist Judas. Er will nicht Belohnung, er will seinen Tod. Er, Drieu, Judas, will Frankreich Christus zwingen, seine Größe zu offenbaren. Das so interpretiert jetzt dieser Autor praktisch diese Judas-Geschichte in diesem Buch, dass praktisch Constant, der Hauptcharakter, durch seine im Grunde genommen absurde Handlung, die ja im Laufe des Romans ein überraschendes und komisches Ende auch irgendwie findet, dass er Frankreich sozusagen dadurch zwingen will, zu alter Größe zurückzufinden. Weiß ich nicht, was man von diesem Urteil halten mag. Fakt ist, man darf, glaube ich, darüber diskutieren, ob Drieu La Rochelle literarisch, erzählerisch diese Brücke gelungen ist. Also praktisch diese zwei Thematiken zu verweben. Die Kritik, die Volker vorab im Podcast, in der Podcast-Vorbesprechung angebracht hat, die teile ich nicht zu 100%, aber ich weiß, was er meint. Und ich habe mich teilweise, das muss ich sagen, natürlich auch ein bisschen schwer getan, wenn es aus dieser vergleichsweise dynamischen Handlung, beispielsweise ganz genial, ist eine meiner Lieblingsszenen in diesem Buch, ist die Geschichte, wie er erzählt, wie er in diesem Bistro die Susini-Brüder kennenlernt. Ist, finde ich, ganz toll geschrieben, auch wie er diesen Trinker beschreibt, der ganz archetypisch für einen Teil der französischen Gesellschaft steht, dieser rotnasige Trinker, den er da dann mehr oder minder herausbefördert. Und das ist eine ganz, ganz gut gelungene Szene, die mir im Roman extrem gut gefallen hat, schriftstellerisch gesehen, also wirklich aus einer Erzählerperspektive. Ja, wo aber auch irgendwie schon die Frage im Raum steht, wie geht's dann weiter? Und dann findet man als Folge auf solche handlungstreibenden Passagen findet man dann plötzlich wieder seitenlange, also wirklich seitenlange Gedanken plötzlich, wie er so altindische Texte oder was abschreibt und wie er sich darüber auslässt, wie die Handschrift gelungen ist und so. Das ist natürlich befremdlich. Und da steht so ein bisschen die Frage im Raum, ist halt das zu 100% literarisch gesehen gelungen. Ne? Also diese Geschichte, diese beiden Thematiken zu verweben. Und ich glaube auch, dass es dem ein oder anderen Leser durchaus schwerfallen wird, zu verstehen, was diese Judas-Thematik überhaupt zu tun hat mit dieser durchaus politischen Szenerie, die ja im Prinzip wie so eine Art, wie gesagt, politisches Theaterstück aufgezogen ist, um verschiedene Seiten irgendwie mehr oder minder holzschnittartig klarzumachen. Das heißt, ich bin mir über den Roman, den ich natürlich deswegen verlegt habe, weil ich ihn gut finde, ganz klar, trotzdem immer noch nicht so hundertprozentig einig. Also ich habe ihn natürlich nach der Übersetzung einmal gelesen. Ich habe das Lektorat, das Nils Wegner in meisterhafter Form wieder durchgeführt hat, auch nochmal gelesen. Also die Satzfahnen, also 2 bis 3 Mal habe ich ihn auf jeden Fall gelesen. Und ich könnte ihn noch 2, 3 Mal lesen, ohne zu einem endgültigen Urteil darüber zu kommen, ob ich ihn jetzt für eine herausragende Schrift halte oder doch für ein mittelmäßiges Buch von Dreux La Rochelle, was dem Buch ja durchaus vorgeworfen wurde von Kritikern. Es ist so oder so, unabhängig davon, wie man die literarische Qualität bewertet, eine ganz interessante Geschichte. Ein ganz interessanter literarischer Versuch. Und worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, aber dazu können wir später noch kommen, ist natürlich dieses Dramenfragment.
Ja, also ich, wenn man jetzt mal den Roman im Kontext von Dreux anderen Romanen bewerten müsste, also Dreux mit Dreux zu vergleichen, dann würde ich dir schon beipflichten, dann würde ich schon sagen, er ist nicht in der Top 3.
Weiß ich nicht.
Aber wenn es darum geht, ihn mit anderen Romanen aus dieser Zeit, aus dieser Epoche zu vergleichen, dann würde ich sagen, er ist schon ein sehr, sehr wichtiger und zu lesender Roman. Wenn ich halt über die Unzulänglichen vorher lese, diskutiere. Ja gut, ich persönlich finde, die Unzulänglichen sind stärker, dichter, natürlich auch umfassender und auch viel buntscheckiger von der Themenauswahl her. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Unzulänglichen halt 500 Seiten haben, sein Hauptwerk sind. Und die Strohhunde haben halt in der deutschen Fassung knapp 200 Seiten. Jetzt ohne die Judas-Dramatik am Ende und ohne das tolle Nachwort von Sanke. Also was ich damit sagen will ist, man kann halt auch schlechterdings bei einem Schriftsteller nicht unbedingt sein Hauptwerk vergleichen mit einem Nebenwerk. Ohne dass ich jetzt mit Nebenwerk das Abwerten meine. So nach dem Motto, es ist einfach so ein random Buch, das halt auch geschrieben hat. Ich glaube schon, es ist für den integralen Dreux sehr wichtig, dieses Buch, weil es ja auch eben wie eine Art Abschluss darstellt.
Ja, aber interessant ist ja, dass jetzt unsere Leserschaft zwar zu einem durchaus gehörigen Teil aus Stammlesern besteht, aber wir das Buch ja besprechen wollen, auch vor dem Hintergrund derer, die jetzt nicht an irgendeiner eingehenden Dreux La Rochelle oder Faschismusforschung interessiert sind. Ne?
Ich finde halt, ja.
Bitte, nein.
Bitte,
nein.
Bitte, Volker.
Ich finde halt, die Unzulänglichen ist, hat ja auch mit zumindest meinem Verständnis von Literatur zu tun, dass es halt ein Lebensgefühl transportiert und ein Lebensgefühl, mit dem wir heute, wie ich auch in der ersten Podcast-Folge schon gesagt hatte, immer noch heute anknüpfen können, weil die Themen immer noch dieselben sind, die Themen von Dekadenz, Langeweile und Beschäftigung politischer. Mhm. Und in den Strohhunden hast du eben keine Form von Lebensgefühl mehr. Er will da nichts mehr beschreiben, er will da im Prinzip auch nichts mehr erzählen, sondern im Prinzip nur noch diese Figurenkonstellation, die die französische Gesellschaft darstellt, beschreiben und zusammen halt mit esoterischen Formulierungen versehen. Und das ist, finde ich, halt schriftstellerisch ehrlich gesagt zu wenig.
Ja, es ist halt, ich finde es aber deswegen interessant, weil es so ein letztes Aufbäumen der Verzweiflung irgendwie ist.
Das ist interessant.
Über diese Frage, was mache ich, wenn ich mit meiner Idee gescheitert bin? Der Unterschied zu unserer heutigen Situation ist ja, dass wir uns zwar auch in einer Situation befinden, die der ein oder andere politische Mitstreiter von uns als ausweglos bezeichnen mag, Stichwort Demografie und ähnliches, Fremdherrschaft und so weiter, dass wir uns aber noch in einem stetigen Prozess befinden, dass also viele derer, die uns hören, die uns lesen, die mit uns zu Felde ziehen gewissermaßen, dass die natürlich noch daran glauben, aus meiner Sicht auch zu Recht, dass sich das Blatt noch wenden kann. Bei Dreux, in der Phase, in der er das Buch geschrieben hat, sieht es anders aus. Wir dürfen nicht vergessen, warum er sich ja auch dem Kommunismus dann so ein bisschen zuwendet, zumindest innerlich in seinen Tagebüchern, ist ja nicht unbedingt das Sympathisieren mit im Gros der Inhalte, also das jetzt sagt, er hat sich jetzt wirklich damit beschäftigt und sagt jetzt, er ist jetzt plötzlich zum Kommunist geworden, weil er die Weltrevolution anstrebt, wenn man das mal vereinfacht ausdrücken will, sondern weil er das als letzte Bastion gegen diesen neuen Amerikanismus, diese neue bunte Lollipop-Cola-Welt irgendwie sieht. Also er sieht im Grunde genommen das alte Europa und die alte Welt sterben und mit 45 zieht das Zeitalter der Amerikaner auf. Und das kann er eben schon voraussehen. Und wir befinden uns in der Situation der ständigen Auseinandersetzung, des ständigen Ringens, in der Hoffnung, das Blatt wenden zu können, während für Dreux an dem Punkt die Welt zu Ende ist. Also der Punkt, warum er sich umbringt, hat sicherlich auch private Gründe. Es ist natürlich nicht nur die Frage der historischen Situation. Aber für ihn ist nach dem Sieg der Amerikaner die Welt vorbei. Das, wofür er gekämpft hat im Kriege, wofür er gelitten hat, wofür er geschrieben hat, im Grunde genommen ist ihm vielleicht schon klar, dass seine Werke nach dem Krieg verbrannt werden. Also er sieht einfach, jetzt bricht die alte Welt zusammen und was Neues kommt auf. In dieser Welt habe ich keinen Platz mehr. Und das ist eine ganz interessante Sache zu beobachten, was mit so einem einstmals brennenden politischen Menschen passiert, wenn diese Hoffnungen enttäuscht werden. Und das ist ja interessanterweise bei ihm dieser Rückzug plötzlich in dieses Esoterische, in diese religiöse Sphäre irgendwo. Und das ist ein Begriff, den wir auch noch gar nicht gebracht haben, des Opfers. Also man darf, also er opfert sich ja. Also im Privaten, gut, im Privaten bringt er sich einfach nur um. Aber alle seine Figuren sind Opfer. Sie opfern sich für
ja,
etwas.
Ja, wobei wir hier die beiden Seiten des späten Drieus eigentlich sehen müssen. Auf der einen Seite diese esoterische Neigung, sich in traditionalistische Philosophien auch zu vertiefen, in Hinduismus etc., was wir angesprochen haben. Das gab es natürlich. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch den politischen Abgang. Das, das wurde ja auch abgedruckt in meinem Buch Eurofaschismus im Anhang. Also die Abschiedsworte von Drieu waren ja dann null philosophisch. Da ging es ja dann nicht mehr um wie heißt das, Bhagavad Gita oder wie das heißt, und indische Philosophie. Bhagavad Gita, ja. Ja, danke. Genau. Sondern da ging es ja dann wirklich nochmal um eine politische Analyse. Also da schreibt er ja nochmal, was hat er gemacht, warum hat er das gemacht, wie geht's weiter und warum bekennt er sich zu dem, was er getan hat. Also es gab schon diese zwei Herzen, die in seiner Brust geschlagen haben. Auf der einen Seite eben diese philosophische Verzweiflung, die Science-Frage, die am Ende aufwirft, die Judas-Frage, hat sich das alles gelohnt, mussten wir uns opfern, aber für was, ne? Aber auf der anderen Seite eben auch ganz nüchtern die politische Frage, warum hat sozusagen im Weltbürgerkrieg die Seite, zu der er sich bekannt hat, warum hat die verloren? Da analysiert er unter anderem dann Ende 44, Anfang 45 ganz rational zum Beispiel die NS-Besatzungspolitik in Osteuropa, aber auch in Frankreich. Er analysiert die Fehler in der europäischen Konzeption der Nazis oder auch der Faschisten. Er analysiert die Fehler der Kollaboration in Frankreich. Also es ist ja nicht so, dass er dann nur Esoteriker oder nur Zyniker oder nur verzweifelt war, sondern er hat ja noch in seinem politischen Testament dezidiert politisch geschrieben. Das heißt, er hatte schon noch eine restpolitische Haltung, die er der Nachwelt hinterlassen hat. Er hat aber auch diesen Roman hinterlassen. Also ich will damit sagen, man kann hier nicht den Philosophen Drieu, den Esoteriker vielleicht schon fast am Ende, gegen den ehemals gewesenen politischen Menschen ausspielen, weil bis zu seinem erfolgreichen Selbstmord hat er auch politisch geschrieben. Wir dürfen nicht vergessen, er hat im August 44 schon zweimal versucht, sich zu Leben zu nehmen, hat beide Male nicht geklappt, einmal mit Tabletten, einmal hat es die Pulsadern aufgeschnitten, beide Male konnte er noch gerettet werden. Beim dritten Mal war es dann zu spät, 15. oder 16. März 45. Und ein letzter Punkt dazu, wir dürfen auch nicht vergessen, sein Selbstmord. Drieu hat ein Jahr vorher Brassillach gesehen, sein Hassfreund, mit dem er zwar viel gemeinsam hatte, aber den er auch gehasst hat abgrundtief. Aber er war mit ihm nun mal auch im selben Boot gesessen. Und er hat gesehen, wie Robert Brassillach, trotz aller möglichen Bitten von französischen linken Schriftstellern, ihn nicht hinzurichten, wurde Brassillach erschossen. Und Drieu hatte auch in seinem Tagebuch das ja verarbeitet, insofern, als dass er sagt, nee, so kann ich nicht enden. Also ich, Pierre Drieu La Rochelle, ende nicht so. Ich gebe nicht diesen letzten Akt des Lebens, überlasse ich nicht meinen Feinden oder denen, die denken, sie sind meine Feinde. Drieu hat ja überall immer noch, da war er ja fast eigentlich Humanist sozusagen, er hat ja überall auch einen politischen Feind irgendwie den Menschen gesehen. So. Und er hat eben gehofft, dass sie auch den Menschen in ihm sehen, hat aber dann relativ schnell gecheckt, nee, ich habe mich so unwiderruflich auf die Kollaborateursseite geschlagen, in mir sieht jetzt keiner mehr den Menschen, in mir sehen die jetzt alle nur noch den faschistischen Verräter. Und das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn man an Drieus Ende denkt.
Ja, interessant fand ich dann doch noch eine Geschichte, und zwar trotz der Tatsache, dass der Protagonist in allen Theaterfiguren, will ich sagen, eigentlich erbärmliche Figuren begreift, die auf die eine oder andere Weise eben verstrickt sind in Verrat und Ähnliches, hat er dann am Ende ja trotz dieser Naivität, die er ihm unterstellt, die meisten Sympathien für Comment. Diesen pro-französischen Nationalisten, das ist ja ein ganz junger Kerl, der so eine Art Truppe führt, darf man sagen, so eine Art, ja, weiß ich nicht, Aktivistengruppe im weitesten Sinne, die er auch besucht und wo es ja auch so eine Szene gibt, wo er mit denen diskutiert und als alter, weiser Mann gewissermaßen denen versucht, ihren Idealismus auszureden. Und für den hat er ja am Ende aber trotzdem immer noch die meisten Sympathien. Das ist ja trotzdem interessant, dass er dieses Element dann noch mit eingebaut hat, statt einfach alle über einen Kamm zu scheren. Ne? Also irgendwie scheint ja beim Verfassen des Romans trotzdem noch so eine gewisse Botschaft drin zu sein, die er vermitteln will.
Naja, das war doch auch symbolisch, weil in diesem Cormont brennt noch eine Flamme, die in Dreux erloschen ist oder erloschen wurde. Und ich glaube, es gibt sogar zwei Stellen, ich habe es mir, wie gesagt, zu Hause rausgeschrieben, habe es nicht dabei, aber ich meine, korrigiert mich, dass es an zwei Stellen wörtlich heißt, irgendwas mit Cormont und der Flamme, die dreifarbige Flamme, also die Tricolore, die rot, genau. Weiß, blau. Ja. Und offensichtlich ist das ja für Dreux, jetzt mal unabhängig von der ideologischen Frage, aber offensichtlich ist ja für Dreux dieser Cormont einfach das Lebende noch. Du hast es im ersten Podcast vitalistisch genannt. Also der will noch was. Die anderen sind alle in ihren Geschäften, Macherei. Also jede Seite ist die falsche. Jeder, egal wo er steht, jeder will am Ende davonkommen. Jeder will vorankommen. Jeder will sein Geschäftlein machen. Nur dieser Cormont, der erscheint so als der Gegenspieler, der sein Geschäft nicht machen will, der noch so eine leidenschaftliche, ja, so einen idealistischen Überschuss hat und der brennt noch für diese Trikolore, also für die französische Fahne. Er ist vielleicht auch so dieser junge Typus, der in der Postkriegszeit, in der Nachkriegszeit, dann das Neue aufbauen muss, weil die anderen Typen sich überlebt haben. Die anderen Typen haben abgewirtschaftet. Die anderen Typen haben versagt.
Aber das, was Dreux heraufkommen sieht, ist das Zeitalter der Imperien.
Ja. Cormont ist ein Kämpfer auf verlorenem Posten, genau. Aber er hat offensichtlich eine Liebe zu ihm.
Also Liebe, ja, im Wortsinn. Aber interessant ist, was Dreux versucht, da vorauszusagen. Und was man mitunter vielleicht auf die heutige Zeit übertragen kann und die Frage stellt, wie aktuell ist das?
Ja.
Na, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort sogenannter neuer kalter Krieg. Ich bin ja jetzt kein Freund davon, so einen Roman jetzt irgendwie auf heute zu übertragen und irgendwie zu sagen, naja, was kann man da für eine Lehre rausziehen? Aber es ist schon interessant, dass er zur Zeit des Verfassens dieses Romans schon erkennt, dass es im Prinzip um die Auseinandersetzung zwischen Großräumen geht. Ja. Und das ist ja was sich im Grunde genommen bis heute durchgesetzt hat.
Ja, und vor allem, absolut richtig. Und ich würde nur ergänzen wollen, dass das für 42 halt schon insofern prophetisch ist, als dass es zu dem Zeitpunkt ja noch andere Machtblöcke gab, zum Beispiel das Großdeutsche Reich. Das hat er schon abgeschrieben. Italien kommt gar nicht mehr vor. Also das faschistische Italien, auf das er Ende der 20er, Anfang der 30er kam, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das ist als Spieler schon völlig verschwunden. Für ihn ist an mehreren Stellen dieses Buchs deutlich, oder er macht es deutlich, es gibt nur noch zwei Großräume, die werden sich begegnen. Das Wort Kalter Krieg oder Eiserne Mauer fällt natürlich nicht. Eiserner Vorhang meine ich, Entschuldigung. Aber es ist völlig klar, es gibt nur noch diese beiden Blöcke. Und für Dreux ist, auch da gebe ich dir völlig recht, für Dreux ist ja Moskau dann nicht sozusagen das Heilszentrum der kommunistischen Erlösung, sondern vor allem für ihn ist Moskau der Katechont, der Aufhalter gegen die Vereinheitlichung der Welt unter der US-amerikanischen Hegemonie, die er gefürchtet hat wie sonst nichts.
Genau, da lässt er ja auch diesen Badi, den deutschfreundlichen Nationalisten, den lässt er auch den folgenden Satz sagen, nämlich über die Engländer und Amerikaner. Ihre Besatzung erschien mir schlimmer als die der Deutschen, weil sie verborgener war, weil sie euch anderen Illusionen aussetzte. Ich habe lieber einen Messerstich als eine sanfte Vergiftung. Und das ist natürlich schon aktuell, weil, und das merken wir, Thema Spengdahlem ist das jetzt, glaube ich, wo ein amerikanischer Soldat einen Deutschen abgestochen hat und davongekommen ist. Wir sind auch bis heute besetzt von eben diesen Amerikanern, die La Rochelle, glaube ich, auch eher als sanfter bezeichnen würde, als eine Illusion, weil die Deutschen es eben nicht begreifen, dass sie besetzt sind. Während bei den Deutschen, und man könnte es natürlich ummünzen auf die Russen genauso, Thema DDR, immer sehr, sehr klar war, aber die hatten eine sehr stumpfe Form von Besetzung und ab dem Moment, wo die Truppen raus waren, ist das Land nicht mehr besetzt und bei den Amerikanern ist es nicht so.
Genau, völlig richtig. Das ist eine extrem starke Stelle, die du vorgelesen hast aus dem Buch und in der steckt halt extrem viel. Denken wir nach 45 an die Re-Education. Das war im Endeffekt eine Art sanfter Totalitarismus, also eine sanfte Umerziehung, die den Deutschen auch noch, den Westdeutschen auch noch schmackhaft gemacht worden ist durch Konsumwunder, durch Marshallplan, durch diese ganzen, durch die Konsumindustrie. Ne? Und das war sanft, aber nachhaltig. Ne? Also die ganze Geisteswelt von uns, in jedem von uns steckt ein kleiner Amerikaner. Aber in den Ostdeutschen steckt kein kleiner Russe, ja. Weil genauso ist wie du, beziehungsweise wie Dreux gesagt hat, das war im Endeffekt die Besatzung des Bajonetts. Mhm. Also es war jedem Ostdeutschen, wenn er nicht der SED angehört hat und irgendwie Sympathien für Moskau hatte, aber jeder gewöhnliche Ostdeutsche wusste, die russischen Besatzer sozusagen, die sind da, sie haben Kasernen, sie haben Soldaten, aber deswegen haben die Russen nicht irgendwie durch sanfte Überzeugung, durch Smart Power, durch Soft Power es geschafft, den Geist, die Psyche also letztendlich die Volkspsychologie zu verändern nachhaltig. Aber die amerikanische Reeducation, also das, was Drew sanft nennt, das ist das, was nachhaltig ist, weil es subkutan in die Köpfe einschleicht oder eingeschlichen wird und dann dort auch bleibt, dort verhaftet bleibt. Und das hat Drieu eben schon antizipiert, lange bevor es irgendwie ruchbar und spruchreif wurde. Ne? Also auch von der Seite aus steckt in dem Buch was drin.
Tja, liebe Freunde, wir haben es hier zu tun mit einem düsteren letzten Fragment gewissermaßen von Pierre de La Rochelle. Gleichzeitig einem Abgesang auf das Alte, auf das große Europa, gleichzeitig einem Nachdenken über die Zukunft der Welt gewissermaßen. Es ist der letzte Roman von Pietro La Rochelle vor seinem Selbstmord, den er verfasst hat. Wir haben 1939 den großen Weltanschauungsroman Gilles, also die Unzulänglichen. Dann folgt lange nichts, bis der bolivianische Traum erscheint. Und daraufhin dieser letzte Roman, die Strohhunde. Übersetzt wurde das Ganze von Dr. Markus Sanke, der, du hast es gesagt, Benedikt, zuvor im letzten Podcast, der die Schriften von Charles Maurras für das mittlerweile aufgelöste Institut für Staatspolitik übersetzt hat. Dann hat er für unseren Verlag Rex übersetzt, das Buch von Leon Degrelle. Und jetzt, von Brasilach über Leon Degrelle, genau, richtig, danke für die Korrektur,
das ist vollkommen korrekt.
Und hier eben Pietro La Rochelle, die Strohhunde. Ein Buch, das darf man sagen und das kannst du bestätigen als jemand, der viele Jahre sich mit dem Französischen auseinandergesetzt hat, Benedikt, als unübersetzbar galt das nie, aber es ist wirklich eine Leistung, das zu übersetzen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Buch als Übersetzer, der ein wunderbares, sehr wissenschaftliches, darf man sagen, Nachwort beigesteuert hat. Und das möchten wir noch erwähnen, weil das in dieser Podcast-Episode keine große Würdigung erfahren wird, weil es einfach jetzt aus dem Rahmen fällt. Wir sind auch schon bei 50 Minuten. Es gibt von Drieu La Rochelle ein Theaterstück, das sich mit dieser Judas-Thematik auseinandersetzt. Tatsächlich mit der religiösen Judas-Thematik, die ihn anscheinend dann sehr beschäftigt hat. Deswegen heißt das Buch streng genommen eigentlich Die Strohhunde sowie Judas, der Mann, der sich erhängt. Das war ein Dramenfragment. Das heißt, es gibt verschiedene Teile dieses Theaterstücks, das nie abgeschlossen wurde von Drieu La Rochelle. Dass Dr. Markus Sanke erstmals, sowie auch den Roman selbst, ins Deutsche übersetzt hat und dann in einer mühsamen Kleinarbeit sozusagen logisch geordnet hat. Das heißt, wir haben für diejenigen, die tatsächlich zum gewissermaßen bibliophilen, lesefreudigen Kreis gehören, der an sowas gefallen findet, nach dem eigentlichen Roman folgt dann dieses Dramenfragment über Judas und über Jesus und über diesen Konflikt im weitesten Sinne. Und das ist eine dahingehend ganz tolle Sache, weil das auf Deutsch gesagt einen großen Teil der Leser vermutlich nicht interessieren wird. Die werden das vielleicht überblättern. Das ist ein Fakt. Aber wir haben es hier mit einem Buch zu tun, was hier vor uns liegt, was ihr auch bald vor euch liegen haben werdet, das einmalig ist, weil es eine komplette Erstübersetzung ins Deutsche ist. Also sowohl der Roman als auch dieses Dramenfragment, was sonst vermutlich niemals übersetzt worden wäre. Vielleicht in 10 Jahren mal von irgendeinem Übersetzerfonds mit viel Geld als so eine wissenschaftliche Randerscheinung.
Du meinst nach der großen politischen Reform nach
rechts? Richtig, genau. Der parlamentarischen Reform. Das ist ein Knaller. Das muss man einfach sagen. Also wenn wir einen Mainstream-Verlag wären,
gäb's dafür
dann
Preise.
Darauf würden sich jetzt verschiedene Literaturwissenschaftler oder Romanisten stürzen.
Man kann völlig uneitel sagen, wenn man sieht, für was Linke oder Publikumsverlage alles Preise bekommen heutzutage, dann würde dieses Buch prämiert werden. Und ich möchte noch zwei abschließende Bemerkungen meinerseits machen. Die erste ist zu dem Judas-Stück am Ende. Das kann man eigentlich zusammenfassen für die, die es lesen wollen. Ohne Auferstehung, also es gäbe keine Auferstehung Jesu ohne die Kreuzigung Jesu und es gäbe keine Kreuzigung Jesu ohne Judas Verrat. Also hat Judas eine objektive Rolle in der Geschichte gehabt. Und über diese Rolle denkt jetzt Drieu nach.
Verkürzt gesagt. Kann es also unser neues Europa nur durch die Besatzung der Amerikaner geben?
Ja, die haben wir ja seit 45.
Ja, eben.
Ja, gut. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, was ich untypisch finde, aber was in dem Roman tatsächlich meine persönliche, rein subjektive Empfehlung ist, ich würde in diesem Fall ausnahmsweise das Nachwort vor dem Roman lesen. Das spoilert ja, nicht das zu viel.
Doch, das haben wir extra nach Ende
gestellt. Ja, aber ich bin da, deswegen habe ich ja extra betont, dass ich jetzt nicht die Generallinie Jung Europas vorgebe, dass es nicht sozusagen die demokratische, zentralistische Leitung und Lenkung ist, die ich jetzt hier vorgebe, sondern meine persönliche subjektive Meinung ist, das Nachwort sollte man zumindest vorher anlesen, weil es einfach nach meinem Dafürhalten, gerade so diese Zeitfragen, diesen Kontextfragen, die machen einfach den Roman dann noch deutlich plastischer für die, die sich ansonsten eben nicht mit dem französischen Rechtsradikalismus beschäftigen, wie das natürlich zahlreiche unserer Hörer tun. Aber manche machen es halt nicht, kann man auch nicht jedem zum Vorwurf machen. Ne?
Ich will auch noch mal auf ein kleines Detail hinweisen. Ich will auf einige kleine Details noch hinweisen, für diejenigen, die Bücher auch kaufen, weil sie schön aussehen. Wir haben schon jetzt, ohne dass jemand das Buch groß in der Hand halten durfte und konnte, ihr natürlich schon, die Hörer noch nicht, viele Komplimente für die Gestaltung bekommen. Wir haben es hier diesmal zu tun, wie passend, mit einer französischen Broschüre, so nennt man das sogenannte Halbleinen. Es ist aber kein Leinen, wir haben sozusagen ein Fake-Leder angewendet, wenn man so will. Nein, wir haben es hier wieder zu tun mit einem Geltex-Umschlag. Das ist also ein sehr hochwertiges Papier, auf das keine Kaschierung, also kein Plastik aufgetragen werden muss, so wie das bei den meisten Büchern ist, damit sie nicht irgendwie verräuden und verwischen. Und wer beispielsweise das Buch von Ilja Rifkin, Russendämmerung, kennt, die Strohhunde sind das gleiche Format und dort haben wir es ja tatsächlich mit Leinen zu tun, mit einem Halbleinen, das geprägt ist. Und hier haben wir es jetzt zu tun mit einfach einer anderen Art des Geltex, einer anderen Art des Papiers. Das ist ein Strukturpapier, das fühlt sich an wie, tja, weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt. Jedenfalls ist das auch wieder ist das wieder bedruckt und so weiter und so fort. Also es ist eine wunderbar hochwertige Ausgabe vom Umschlag her. Vorne das Titelbild ist ein Gemälde, eine Zeichnung, die wir geklaut haben, die ist gemeinfrei. Und ein kleiner Hinweis für die, die mich immer wieder fragen, das Buch hat zwei Lesezeichen. Einmal deswegen, weil man das eine Lesezeichen benutzen kann, um an der Stelle weiterzumachen, wo man gelesen hat. Und das zweite Lesezeichen ist für die Endnoten. Denn ich bin natürlich persönlich ein Feind der Endnote, weil jeder hasst natürlich dieses dämliche Geblätter. Fußnoten hätten aber hier nicht gepasst. Wir haben es ja im Grunde genommen mit einer kommentierten Ausgabe zu tun, muss man sagen. Deswegen haben wir noch ein zweites Lesezeichen oben drauf gelegt, damit ihr nicht immer wieder in den Endnoten rumblättern müsst, sondern zumindest diese Seiten wiederfindet. Ja, das zum Editorischen. Das Buch war seit 2 Jahren in der Vorbereitung, ist leider ohne die Unzulänglichen erschienen. Die Gründe haben wir in Episode 1 genannt. Noch ein Grund für euch das anzuhören. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen über die Strohhunde von Pietro La Rochelle. Der große Weihnachtsroman von Jung Europa, obwohl er gar nicht so sonderlich weihnachtlich ist. Ein düsteres Theater- oder Krimi-Stück in den Sümpfen Frankreichs. Tja, das war's eigentlich, ne? In diesem Sinne. 25 €. Kann jetzt bestellt werden, wird jetzt ausgeliefert. Und wer sich weiterhin für Pietro La Rochelle interessiert, findet auf jungeuropa.de noch mehr Bücher von ihm und findet seit neuestem dort auch Der falsche Belgier als Hörbuch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Hört unbedingt auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, den ersten Teil dieser Podcast-Episode über die Unzulänglichen. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss, ne? Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss, Grüße in die Runde.